Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
In Brasiliens Hauptstadt Brasilia sind tausende Indigene gegen Präsident Bolsonaro auf die Straße gegangen. Sie wollen seine Pläne verhindern, illegale Landnahmen nachträglich zu legalisieren und den Bergbau in Naturschutzgebieten auszuweiten. Unter der Regierung Bolsonaro hat die Abholzung des Regenwaldes einen Höchststand erreicht.
Vor 10 Tagen Proteste in ganz Brasilien gegen die Politik von Präsident Bolsonaro. Auch gegen seine Abholzungspolitik am Amazonas. Gerade in Zeiten des Ukraine-Kriegs sieht das Land seine Chance, größte Kornkammer der Welt zu werden. Aber Landwirtschaft braucht Wasser. Und seit 1985 hat Brasilien 15% seines Wasservolumens verloren. Warum? Ich bin Isabella Kohler. Hallo. Der Amazonas wird abgeholzt zugunsten von Soja und Rindern. Die Temperaturen steigen, die Regenfälle lassen nach. Der Wald produziert weniger Feuchtigkeit. Ohne Wald kein Wasser. Ohne Wasser keine Landwirtschaft. Ohne Landwirtschaft keine Kornkammer. Die Folgen von Bolsonaros Antiklimapolitik. Unsere Brasilien-Korrespondentin Anne Herberg hat das Pantanal, das größte und artenreichste Feuchtgebiet der Erde, im Südwesten des Landes besucht.
Zacharias de Lena drückt das widerspenstige Gebüsch zur Seite und zeigt auf eine Senke. Dort, sagt er, sprudelte früher das Wasser. Wasser, aus dem sich unser Fluss speiste. Wasser, von dem Zacharias Gemeinde lebte. Zu sehen ist heute nur noch staubige, rotbraune Erde und verdorrtes Laub.
Hier in der Region regnet es nicht mehr, schon seit 6 Monaten. Es gab hier noch nie eine solche Trockenheit. Die Quellen und Flüsse versiegen. Es ist das erste Mal, dass ich so etwas erlebe.
Zacarias Terena ist Cacique vom indigenen Volk der Terena. Vor 15 Jahren hat er mit seiner Gemeinde das angestammte Land wiedererlangt, hier im Pantanal, dem größten Feuchtgebiet der Erde im Südwesten Brasiliens. Das Dorf Mai Terra der Terena liegt zwischen Buschland und Wäldern. Hühner spazieren vor den mit Stroh bedeckten Holzhütten herum. Schweine suchen vergeblich nach ein bisschen Matsch zum Suhlen. Rundherum Maniokpflanzen, Zwiebeln und Papaya. Die Terena sind Selbstversorger. Heute allerdings sind die 80 dort lebenden Familien auf die Lieferungen eines Tankwagens angewiesen, der 2 oder manchmal auch nur einmal pro Woche vorbeikommt.
Das passiert nicht nur hier. Wir beobachten das im ganzen Pantanal. Dort, wo früher Wasserläufe waren, liegt heute nur noch verdorrtes Laub.
Sagt die Biologin Letícia Couto Garcia von der Universität des Bundesstaates Mato Grosso do Sul. Die junge Wissenschaftlerin zückt ihr Handy und öffnet eine Karte.
Diese Region hat in den vergangenen Monaten 60% weniger Niederschlag empfangen als normal. Und es sieht derzeit nicht so aus, als ob sich das ändert. Das ist alarmierend.
Seit mehr als 3 Jahren leidet das Feuchtgebiet unter Dürre. Und die extreme Trockenheit birgt eine weitere Gefahr: die Anfälligkeit für Buschbrände. In den vergangenen 2 Jahren zerstörten Brände rund ein Drittel des Feuchtgebietes, das mit seinen 200.000 Quadratkilometern Ausdehnung etwa halb so groß wie Deutschland ist. Heimat von Wasserschweinen, Kaimanen und Jaguaren, den größten Raubtieren des Kontinents. Doch 17 Millionen Tiere starben in den Flammen. Orangen, Wassermelonen und Papayas. Damit kämpfte Ilvanio Martins vergangenes Jahr gegen das große Sterben im Pantanal.
Wir müssen die Tiere dort retten, denn im Pantanal herrscht extreme Trockenheit. Die Hilfe leisten vor allem Freiwillige wie wir.
Er lädt Säcke voll Obst in einen Pickup. Ecotropica steht auf dem Wagen, der Name seiner Hilfsorganisation. Es geht über staubige Wege, durch trockenes Gestrüpp, vorbei an einer Wasserstelle, die nur noch einer matschigen Pfütze gleicht. Darin liegen mehr als 100 Kaimane, einer neben dem anderen. In der Mittagshitze drohen sie zu verelenden. Ilvânio Marcins bittet per Telefon die staatliche Umweltbehörde um Hilfe. Sie sollen ein Wasser-LKW schicken, um die Kaimane vor dem Verdursten zu retten. Für viele andere Tiere kommt die Hilfe zu spät. Marcins zeigt das Bild eines Kaimans, in den Flammen zum Gerippe erstarrt.
Er hatte keine Chance. Das Feuer tötet in Windeseile. Unser Staat ist nicht darauf vorbereitet, Brände wie diesen effektiv zu bekämpfen. Die Feuerwehr kann oftmals nicht viel tun. Das schadet dem Ökosystem Pantanal sehr.
Die Zerstörung dieses einzigartigen Naturparadieses, das von der UNESCO im Jahr 2000 zum Welterbe der Menschheit erklärt wurde und von Ökotouristen aus aller Welt besucht wird, ist ein Vorbote der Katastrophe, die der Klimawandel in Südamerika anrichten könnte. Denn das Pantanal, das eine zentrale Rolle für die Wasserversorgung Brasiliens, Paraguays und Argentiniens spielt, droht immer mehr auszutrocknen. Das geht aus Daten von MAP Biomas hervor. Das Netzwerk aus Wissenschaftlern, Universitäten, NGOs und Technologieunternehmen nutzt Satellitendaten, um Veränderungen in Brasiliens Ökosystemen zu überwachen. Dabei beobachten sie, dass die mit Wasser bedeckten Flächen des Landes in den vergangenen 20 Jahren immer mehr geschrumpft sind. Rund 3 Millionen Hektar gingen seit 1991 verloren. 15,7% der gesamten Wasseroberflächen Brasiliens. Das entspricht in etwa Belgien. Am drastischsten ist der Verlust im Pantanal, sagt Wissenschaftler Carlos Souza.
Alle Ökosysteme haben Verluste erlitten, aber im Pantanal ist die Wasseroberfläche um ganze 68% geschrumpft. Gleichzeitig sind die Durchschnittstemperaturen um 2 Grad gestiegen. Wir beobachten längere Sommer und intensivere Temperaturen, was alles darauf hindeutet, dass es einen Zusammenhang mit der globalen Erwärmung gibt. Mit der Beschleunigung der Abholzung im Amazonas sind die Temperaturen gestiegen, insbesondere in den Übergangsregionen. Die Regenfälle haben nachgelassen, der Wald hat weniger Feuchtigkeit produziert.
Der Amazonas fungiert wie ein großer Wasserproduzent. Aus ihm stammt die Feuchtigkeit, die dann in Form sogenannter fliegender Flüsse gen Süden gelangt. Sie bestimmen die Niederschläge im gesamten südlichen Südamerika bis nach Argentinien. Dabei spielen zwei weitere Ökosysteme eine zentrale Rolle: der Cerrado und das Feuchtgebiet Pantanal. 100 Stufen führen hoch auf einen Beobachtungsturm. In den Baumgipfeln unter der 30 Meter hohen Plattform tummeln sich seltene Hyazinth-Aras. Affen toben durchs Geäst. Es summt, flattert und brummt. Ein Flusslauf glitzert in der Mittagssonne, doch seine Ufer säumen breite Sandbänke. Felipe Augusto Gias, Geologe und Direktor der NGO SOS Pantanal, wischt sich mit einem Taschentuch über die verschwitzte Stirn und macht dann mit seinen Armen eine Bewegung, als spiele er Ziehharmonika.
Das Pantanal funktioniert in normalen Zeiten wie ein gigantischer Schwamm. Einmal saugt es Wasser aus den Flüssen auf, die im Cerrado entspringen, dann gibt es dieses Wasser wieder ab.
Cerrado ist die Bezeichnung einer höher gelegenen Savannenlandschaft in Zentralbrasilien, die sich von der südlichen Grenze des Amazonasbeckens bis weit in den Bundesstaat Mato Grosso do Sul erstreckt, in dem auch das Pantanal liegt. Kurz, es verbindet die beiden Ökosysteme Amazonas und Pantanal und ist gleichzeitig Ursprung ihrer wichtigsten Zuflüsse.
Unter dem Cerrado liegen außerdem die größten Süßwasserreservoirs des Landes. In der Regenzeit füllen sich diese wie eine große Schüssel und geben gewaltige Wassermassen ab, Richtung Amazonas, Rio São Francisco, an der Küste, aber auch, und zwar durch das Pantanal, an die Flüsse Paraguay und Paraná. Der Cerrado ist der große Wasserverteiler der Region.
Es ist eine feine Maschinerie, die ineinander greift, sagt auch Carlos Souza von MAP Biomas. Jede Störung bringt das sensible Gleichgewicht durcheinander.
Wir müssen den Wald schützen, im Amazonas, im Cerrado, im Pantanal. Denn er ist äußerst wichtig, auch für Brasiliens Wirtschaft. Die Agrarindustrie hängt von Niederschlägen ab. Unsere Energieerzeugung, die zu großen Teilen auf Wasserkraft beruht, hängt davon ab. Und die Versorgung der Stauseen unserer größten Städte, die alle im Süden liegen.
Doch der Cerrado ist gleichzeitig Brasiliens Kornkammer. Hier herrscht die mächtige Agrarindustrie des Landes und sie dehnt sich immer weiter aus. Richtung Amazonas, Richtung Pantanal. Autofahrt vom Pantanal in Richtung Hauptstadt des Bundesstaates Mato Grosso do Sul. Campo Grande heißt sie. Großes Feld. Die Biologin Leticia Couto Garcia von der Universität des Bundesstaates zeigt aus dem Fenster.
Das sind alles Sojaplantagen. Zäune sehen wir nicht. Was hier passiert ist, ist typisch. Viele kleine Farmen haben ihr Land an große Agrarunternehmen verpachtet, die darauf großflächig Soja anbauen. Dabei werden meist auch die Uferböschungen der Flüsse zerstört. Dadurch setzen sich dort immer mehr Sedimente ab und die Flüsse versanden. Außerdem zerstören die Monokulturen die Böden. Sie können weniger Wasser aufnehmen. Es kommt häufiger zu Überschwemmungen. Wir beobachten mit Sorge, wie die großen Plantagen immer näher und dichter an das Feuchtgebiet heranrücken.
Über die Hälfte des Cerrado wurde bereits abgeholzt und mit Soja, Baumwolle und anderen Monokulturen bepflanzt. Sprunghaft angestiegen seien die Anbauflächen seit Amtsantritt von Präsident Jair Bolsonaro im Jahr 2019. Das zeigen auch die Daten von Map Biomas. Heute wird dort mehr als 70% des Sojas Brasiliens produziert. Auf den Satellitenkarten sieht man, wie die Anbauflächen das Feuchtgebiet regelrecht in die Zange nehmen.
Wir sehen, dass einzig die indigenen Territorien der Zerstörung der ursprünglichen Vegetation noch widerstehen. Aber auch dort wird immer wieder illegal Land abgezwackt für Sojaplantagen. Wie sich das alles die nächsten Jahre entwickelt, hängt wesentlich von den politischen Entscheidungen ab, welche Art von Landwirtschaft die Regierung fördert.
Nun ist die aktuelle Regierung von Jair Bolsonaro nicht gerade für ihr Engagement für Umwelt und Klima bekannt. Im Gegenteil. Unter dem Rechtspopulisten wurden Kontrollen abgebaut, Behörden geschwächt, Umweltgesetze demontiert. In den Soja-Bundesstaaten Mato Grosso und Mato Grosso do Sul hat Bolsonaro viele Anhänger. Landwirt Claudio Guerra findet, dass Bolsonaro zu Unrecht als Sündenbock für die aktuelle Situation herhalten muss. Ich spreche mit ihm per Videocall auf seiner Hacienda bei Dourados, 3 Stunden nördlich von Campo Grande.
Ich glaube nicht, dass die aktuelle Regierung Schuld an der Zunahme der Abholzung trägt. Abgeholzt wird schon seit Jahren. Aber die Medien, die gegen Bolsonaro sind, stellen es so dar, als ob es allein seine Schuld wäre. Die Medien manipulieren die Fakten. Wovon niemand spricht, dass wir Landwirte hier im Süden die ersten Opfer der ausbleibenden Niederschläge sind.
Denn dass es ein Problem mit dem Klima gibt, das spürt auch Guerra jeden Tag. Seit Generationen betreibt seine Familie Landwirtschaft. Sie kamen als Siedler auf das Land, züchteten zuerst Rinder. Nun baut Guerra auf 800 Hektar Soja an. Dabei mache er selbst die Hausaufgaben, sagt Guerra. Mit Humusdünger habe er seine Böden aufgebessert, Wasserläufe durch Uferböschungen geschützt. Doch wenn der Regen ausbleibe, nütze das alles nichts. Denn die Trockenheit zwinge die Bauern auch dazu, mehr Kunstdünger und Pestizide einzusetzen, da das Saatgut anfälliger werde. All das seien finanzielle Kosten. Um sie zu kompensieren, erweiterten viele ihre Anbauflächen. Und das wiederum auf Kosten von Waldstücken, Wasserläufen und Bodenqualität.
Was meiner Meinung nach hier in Brasilien fehlt, ist eine Umweltpolitik, die auch die Produzenten in den Blick nimmt. Hier in Brasilien wirst du hart bestraft, wenn du zu viel oder an falscher Stelle abholzt. Und das wiederum öffnet Tür und Tor für Korruption. Dabei sollten wir genau das Gegenteil tun. Der Staat sollte Anreize schaffen, damit die Produzenten selbst erkennen, dass sie ihre Ländereien aufwerten, wenn sie nachhaltig wirtschaften, Flüsse schützen und Waldstücke stehen lassen. Und auch die internationale Gemeinschaft könnte sich an einem solchen Anreizsystem beteiligen. Schließlich ist Brasilien dabei, die größte Kornkammer der Welt zu werden. Brasilien kann viele Menschen ernähren und die Welt wird mehr und mehr Nahrungsmittel brauchen.
O Brasil consegue produzir comida para todo esse pessoal.
Zurück in Maiterra, dem angestammten Land der Terena. Die indigene Gemeinde hat es erst im Jahr 2005 besetzt und schließlich trotz massiver Polizeirepression zurückerobert, nachdem sie jahrelang auf die Demarkierung gewartet hatte. So wird die offizielle Ausweisung als Schutzgebiet genannt. Zwar belegten anthropologische Studien das Anrecht der Terena, doch das Land befand sich im Besitz des ehemaligen Gouverneurs des Bundesstaates, der dort großflächigen Sojaanbau betrieb. Das Foto von Cacique Zacharias, der stoisch in den Gewehrlauf eines Polizisten blickt, ging damals durch die Medien.
Auf unserem Land stand damals kaum ein Baum mehr. Wir begannen, es wieder aufzuforsten. Dann begannen die Attacken des Feuers. Wir versuchten, die Brände zu löschen, aber wir hatten keine Chance. Bei den vergangenen Bränden haben wir die fast letzten rund 800 Hektar Wald verloren. Dazu all die Vögel und wilden Tiere, die starben und die so wichtig sind für das Gleichgewicht des Ökosystems. All das hat uns sehr traurig gemacht, aber wir geben nicht auf. Wir machen weiter mit unserem Projekt.
Mas a gente continua firme com esse projeto, a gente vai manter, vai continuar.
Sagt João Terena. Er hat damals die NGO SOS Pantanal kontaktiert. Mit ihrer Hilfe forstet die Gemeinde Uferböschungen und Waldstücke wieder auf. Leticia Couto Garcia streift durchs hohe Gras. Alle paar Meter ist ein kleines Pflänzchen zu sehen. Von Wald allerdings noch keine Spur. Viele Setzlinge seien wegen der anhaltenden Trockenheit direkt wieder eingegangen, sagt die Biologin.
Um einen Baum zu fällen, braucht es eine Minute. Aber damit ein Baum wächst, braucht es Jahre, viel Geld, enorm viel Arbeit.
Fast zärtlich streicht sie über das Blatt eines Sete-Cascas, ein Baum, der bis zu 20 Meter hoch werden kann. Noch ist das Pflänzchen 50 Zentimeter klein. Cacique Zacarias Terena fügt hinzu,
sie pflanzen Soja und halten Rinder, um Geld zu verdienen. Wir versuchen, den Wald und unser Land zu bewahren. Ohne Wald kein Wasser, ohne Wasser kein Leben. Was gibt es mehr zu sagen?
Antiklimapolitik in Brasilien. Abholzen führt zu Wassermangel. Das war Anne Herberg. Das Mezquital-Tal, unweit von Mexiko-Stadt, ist eigentlich eine unwirtliche, trockene Gegend. Doch ausgerechnet dort blühen die Landschaften. Mais, Koriander, Alfalfa sprießen ungebremst auf den Feldern. In der Region erreichen die Landwirte teils die höchsten Ernten, die in Mexiko registriert werden. Wie das möglich ist? Mithilfe des Schmutzwassers der Millionenmetropole Mexiko-Stadt. Eine gute Idee? Unsere Mexiko-Korrespondentin Anne Dämmer hat recherchiert.
Saftig grün sprießen die kleinen Alfalfa-Pflanzen aus dem feuchten Ackerboden. Ein süßlicher Geruch nach Fäkalien liegt in der Luft. Am Morgen erst hat José Antonio Maia Lugo seine 30 Hektar gewässert. Das macht er mit dem Wasser, das die mehr als 20 Millionen Einwohner aus Mexiko-Stadt und dem Umland die Toilette runterspülen. Das Wasser enthält ihre Fäkalien. Es ist voll mit Dreck, aber trotzdem ist es gut für uns. Die unbehandelten Abwässer der Millionenmetropole, Toilettenladungen, Duschwasser, Abwaschwasser, gemischt mit Regenwasser, werden über zwei große 70 Kilometer lange Kanäle aus der Hauptstadt in Richtung des nördlichen Bundesstaates Hidalgo geführt. Von dort gelangen sie auf die Felder von José Antonio Maia Lugo im Mezquital-Tal. Auf dem Nachbarfeld zeigt der Landwirt, wie die Bewässerung funktioniert. Das Wasser aus dem Kanal flutet über schmale Bewässerungsrinnen auf das Feld. Schaumkronen bilden sich dort, wo sich das Wasser staut. Wir öffnen hier den Kanal, die einzelnen Adern, wie wir sie nennen, und schließen sie danach wieder mit Erde und Stein. Das Schmutzwasser funktioniert als Düngemittel und hilft einer Region, die eigentlich viel zu trocken für die Landwirtschaft ist, erklärt die Wissenschaftlerin Christina Siebe vom Institut für Geologie der Nationalen Autonomen Universität von Mexiko, UNAM.
Vor allen Dingen ab Anfang vom letzten Jahrhundert, also im 20. Jahrhundert, wurde dann immer mehr oder auch offiziell dieses Wasser freigegeben für die landwirtschaftliche Bewässerung. Und so wie die Stadt gewachsen ist, so wuchs denn eben auch die Menge Wasser, die da in diese Region fließt. Und dann wurden Kanäle gebaut und das Kanalsystem wurde immer weiter ausgebaut, bis man heutzutage mehr als 90.000 Hektar mit diesem Wasser bewässern kann. Die Böden in der Gegend haben sehr gute Filter- und Puffereigenschaften. Das sind eigentlich Böden, die gut Schadstoffe abfiltern können und auch festlegen können.
In der Region erreichten die Landwirte teils die höchsten Ernten, die in Mexiko registriert werden, so die Wissenschaftlerin der UNAM. Weltweit wird Abwasser für die Landwirtschaft verwendet, in Ägypten, in afrikanischen Ländern, in Indien. Angesichts der zunehmenden Wasserknappheit ist das auch sinnvoll, wie Jan Siemens vom Institut für Bodenkunde und Bodenerhaltung der Justus-Liebig-Universität Gießen, das ein gemeinsames Forschungsprojekt mit der UNAM über die Abwassernutzung in Mexiko betreibt, erklärt. Allerdings sei es eines der Weltentwicklungsziele, sauberes Wasser und Sanitäranlagen zu garantieren, weshalb immer mehr Kläranlagen gebaut werden.
Man hat das jetzt so lange betrieben, dass man eigentlich, also die Böden verändern sich auch mit der, also die akkumulieren organische Substanz zum Beispiel, ja, also die haben immer mehr Humus und der Humus kann wieder die Schadstoffe besser binden. Ja, das ist, sage ich mal, man hat das sehr schön eingefahren in so eine Art Gleichgewicht. Und wenn man jetzt anfängt, die Wasserqualität zu ändern, dann lenkt man dieses Gleichgewicht wieder aus.
Die Befürchtung sei, dass bei dem Übergang von der Bewässerung mit Schmutzwasser zu geklärtem Wasser dieses Gleichgewicht ausgehebelt werde und dadurch möglicherweise Schadstoffe freigesetzt werden. Dies kann dann unter Umständen zu einer Vermehrung von antibiotikaresistenten Bakterien in der Umwelt führen, so der Wissenschaftler. Ob das tatsächlich der Fall ist, untersucht das deutsch-mexikanische Forschungsprojekt auch noch in den nächsten Jahren.
Blühende Landschaften in Mexiko, dem Abwasser sei Dank, das war Anne Demmer. Hören Sie auch gern rein in einen anderen Weltzeit-Podcast, Landraub in Brasilien, Bolsonaros Politik gegen Indigene. Ich bin Isabella Kohler und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.